Jim! Jim! Geht, geht, Jim! Geht, geht!
Es ist wie im Albtraum. Die Skifahrerin Ares Masip will gerade eine Kurve machen, als sich unter ihren Skiern der Boden selbstständig macht. Plötzlich teilt sich die Schneedecke in 1000 Einzelteile, die unter ihr in die Tiefe stürzen. Sie ist mittendrin. Und nicht nur sie, auch ihr Hund.
Jim!
Ares Masip und ihr Hund haben Glück und können sich bei dem Vorfall im Jänner 2026 selbst aus den Schneemassen befreien. Ein Video davon hat die Skifahrerin auf Instagram und TikTok hochgeladen.
Wissenschaftsradio. Wissenschaft einfach erklärt. Mit Hanna Jutz auf Radio Radieschen.
Weiße Schneemassen, die den Berg hinunterjagen. Lawinen sind nicht nur faszinierend, sondern auch gefährlich. In der Saison 2025-26 gibt es schon jetzt mehr Lawinentote als in der gesamten Saison zuvor. Insgesamt gibt es aber trotzdem weniger Lawinentote als noch vor einigen Jahren. Aber wie entstehen Lawinen überhaupt? Wie gefährlich sind sie für uns Menschen? Und wie wirkt sich die Klimakrise auf Lawinen aus? Beim Wissenschaftsradio beschäftigen wir uns dieses Mal genauer mit Lawinen und haben dafür Ingrid Reiweger von der BOKU, der Universität für Bodenkultur, im Studio. Dort forscht sie am Institut für alpine Naturgefahren. Schön, dass du da bist.
Danke, Hanna.
Dieser Winter hat es in sich. Bereits Mitte Jänner hatten wir in Österreich mehr Lawinentote als in der gesamten Saison zuvor. Wie schätzt du als Expertin diesen Winter in Bezug auf Lawinen ein?
Also ich habe gerade vorher zur Vorbereitung auch mit Susanna Mitterer vom Kuratorium für alpine Sicherheit telefoniert. Sie hat mir gesagt, es gibt 16 Lawinentote bis jetzt. Das ist im Rahmen des langjährigen Schnittes. Ja, also langjährig gehen die Anzahl der Lawinenunfälle, der tödlichen Lawinenanfälle zurück. Die werden nicht mehr. Ein Lawinenunfall wird meistens oder oft medial sehr aufgegriffen. Lawinen, ich vergleiche Lawinen immer ein bisschen mit weißen Haien, ja. Wir alle wissen, dass der weiße Hai gefährlich ist. Wir haben alle schon Bilder gesehen von zerbissenen Surfbrettern. Obwohl ich zum Beispiel war jetzt noch nie konkret gefährdet und viele andere auch nicht. Bei Lawinen ist es ähnlich. Sobald ein Lawinenunglück passiert, ist das groß in den Medien. Dadurch mag der Eindruck entstehen, dass immer mehr passiert. Tatsächlich, wenn man die Statistiken anschaut, ist das nicht so.
Und wie ist die Lawinensituation diesen Winter im Allgemeinen?
Dieser Winter in Bezug auf Lawinen ist ein bisschen betrogen, weil es unglaublich wenig Schnee hat und weil der Schnee oft vermittelt, dass keine Lawinen passieren können. Das gilt für den Siedlungsraum schon, also wenn es wenig Schnee hat, ist der Siedlungsraum und die Straßenverkehrswege im Allgemeinen weniger gefährdet, weil selbst wenn Lawinen abgehen, die kommen nicht runter bis zum Siedlungsraum, die können nicht so groß werden, wenn es wenig Schnee hat. Für Menschen, die sich im freien Gelände bewegen, also für Schneesportlerinnen und Schneesportler, ist das ein bisschen anders. Hier reichen bereits sehr kleine Lawinen, um tödlich verschüttet zu werden. Und bei wenig Schnee ist oft der Schneedeckenaufbau eher ungünstig. Das heißt, man kann trotz wenig Schnee als Person selber eine kleine Lawine auslösen, die einen durchaus auch verschütten kann.
Gehen wir vielleicht mal zum Anfang zurück, damit wir das auch besser verstehen können. Wie entstehen Lawinen denn überhaupt?
Es gibt verschiedene Arten von Lawinen, wenn man die Entstehungsmechanismen betrachtet und die für Menschen, für Sportlerinnen und Sportler, die sich im Gelände bewegen und auch für Siedlungen am gefährlichsten sind Schneebrettlawinen. Für diese Lawinen braucht es eine gewisse Schichtung in der Schneedecke, also es braucht wie ein Sandwich. Ja, es braucht oben etwas Hartes, wie ein Brot zum Beispiel, und in der Mitte etwas Weiches, Fragiles. Nehmen wir ein Butterbrot mit Zucker, ja, und dann noch ein Brot drauf. In dieser Zuckerschicht muss es brechen können und dieser Bruch muss sich ausbreiten können. Und wenn sich dieser Bruch ausgebreitet hat und der Hang steil genug ist, dann kann das obere Schneeschicht, das obere Teil vom Butterbrot, dann kann das abrutschen.
Und du hast jetzt schon gesagt, die Schneebrettlawinen sind die, die am häufigsten für WintersportlerInnen gefährlich sein können. Was gibt es denn sonst noch für Typen von Lawinen?
Sonst gibt es noch Lockerschneelawinen und Gleitschneelawinen. Wobei Lockerschneelawinen, da haben wir einfach viel Schnee oder nassen Schnee an oben an der Schneeoberfläche, der den Haftung verliert und runterrutscht. Diese Lawinen, die kennen wir aus dem Comic. Das ist die Mickey-Maus-Lawine, wo die Mickey-Maus mit einem Schneeball, der immer größer wird, runterkugelt. Die werden im Allgemeinen aber nicht so groß und sind nicht so gefährlich. Die sind auch viel leichter vorherzusagen. Die Berichte, die man hört von Menschen, auf einmal hat sich der ganze Hang bewegt mit mir, das sind Schneebrettlawinen. Und die Schneebrettlawinen sind deshalb gefährlich, weil sie die Menschen auch selber auslösen. Ein kleiner Mensch mit Skien und Rucksack und allem, dann springt er vielleicht noch, sagen wir, rund 100 Kilo. Der kann riesige Schneemassen in Bewegung setzen, weil er muss nur diesen kleinen Bruch auslösen. Und die Bruchausbreitung funktioniert dann selber und dann kann eine große Lawine abgehen.
Wie schnell werden eigentlich Lawinen?
Was ich im Kopf habe, so der Staubanteil, das allerschnellste von einer großen Lawine jetzt, glaube ich, kann fast bis zu 200 km/h bekommen, also wirklich schnell. Der hintere Teil von Lawinen, der ist oft wirklich langsam, also da kann man zuschauen, ja. Aber es ist halt trotzdem so wie Beton, ja, also so ein Gemisch aus Schnee und Wasser, irrsinnig dicht, wie eine Walze, das zerstört alles am Weg und ist halt trotzdem langsam, ja.
Und du hast ja das vorhin schon erzählt, diesen Winter gibt es weniger Schnee, das heißt, der Siedlungsraum ist nicht so gefährdet. Aber gibt es in Österreich viele Ortschaften, die da betroffen werden oder gefährdet werden?
Man muss sagen, dass in Österreich gibt es die Wildbach- und Lawinenverbauung. Das ist eine Behörde, die zuständig ist für den Schutz des Siedlungsraums und der Verkehrswege. Und mein Eindruck ist, dass die ihre Sache sehr, sehr gut im Griff haben, also dass wirklich der Siedlungsraum, das heißt Siedlungen, Verkehrswege, auch Skigebiete, dass die gut geschützt sind vor Lawinen.
Wir haben ja vorhin schon über diese Statistik gesprochen, also dass es jetzt Mitte Jänner mehr Tote gab als in der letzten Saison. Und wie du schon richtig gesagt hast, ist es aber insgesamt so, dass es weniger Lawinentote gibt. An was liegt das?
Erstens einmal ist der Siedlungsraum geschützt. Also so Katastrophen wie zum Beispiel 1999 Altür, dass sehr viele Menschen in den Häusern oder Hotels umkommen, das hat es einfach seitdem nicht mehr gegeben in Österreich. Und dass auch im Varianten- und im Skiturmbereich weniger passiert, liegt schon daran, dass die Menschen besser informiert, besser ausgebildet sind, bessere Schutzausrüstung tragen. Wobei man bei der Schutzausrüstung ein bisschen vorsichtig sein muss. Natürlich schützt die und es ist auch gut, dass wir die haben. Ja? Das ist wie beim Autofahren, wir schnallen uns an. Wir schnallen uns aber nicht mit der Idee an, dass wir wie beim Autodrom in den nächsten Autofahrer reinkrachen, sondern das ist eine präventive Vorsichtsmaßnahme. Das machen wir einfach. Genauso ist es ein bisschen mit der Schutzausrüstung mit Lawinen. Wir sollten sie mithaben, wir sollten sie in der Lage sein, sie zu bedienen. Trotzdem ist eine defensive Routenwahl wichtig. Die Idee wäre, nicht in eine Lawine zu kommen.
Und wie kann man das jetzt als WintersportlerIn beurteilen?
Da gibt es tatsächlich mittlerweile schon sehr viele Ausbildungen, also der österreichische Alpenverein, die Naturfreunde, Bergführerinnen und Bergführer, die bieten alle Ausbildungen an. Also ich würde jedem raten, der Skitouren gehen will, einmal so eine Ausbildung zu machen.
Und welche Rolle spielen da vielleicht auch Lawinenwarnsysteme?
Wir haben die Lawinenwarndienste in Österreich, die sind nach Bundesländern aufgeteilt und die machen täglich einen Lawinenlagebericht. Und der ist natürlich auch, wird auch immer besser und immer genauer. Also wenn man sich den wirklich im Detail durchliest, dann ist man schon sehr, sehr gut informiert und weiß, wo man besser schon geht und wo man besser nicht gehen kann.
Das europäische Lawinenwarnsystem besteht aus 5 Stufen, von 1 gering bis 5 sehr groß. Die meisten Unfälle passieren aber bei Stufe 3. Warum ist das so?
Sehr groß, Stufe 5 ist tatsächlich eine eher Katastrophensituation. Da werden bereits Verkehrswege gesperrt, eventuell sehr exponierte Siedlungen, Häuser evakuiert. Also das ist wirklich die Stufe, wo Menschen nicht mehr im Gelände unterwegs sein sollten. Erstens, weil ihnen selber was passieren kann und auch, weil die Einsatzkräfte eben meistens bereits gebunden sind, den Siedlungsraum zu schützen. Bei Stufe 4 tendieren die Leute schon sehr dazu, sehr vorsichtig zu sein. Da hat es auch oft sehr, sehr viel Schnee. Und halt bei Stufe 1 und 2 hat es halt auch oft nicht so die guten Skifahrbedingungen. Also bei Stufe 3 ist oft so, das hat schon guten Schnee und man kann powdern und so weiter. Es ist auch schon relativ gefährlich, ja. eine Stufe gilt halt immer für eine ganze Region. Wenn man wissen will, wo gehe ich jetzt genau, muss man wissen, wo gehe ich, was ist genau das Lawinenproblem, ja? Haben wir viel Neuschnee, haben wir Altschnee, haben wir windverblasenen Schnee, haben wir Nassschnee? Also die Stufe ist nur mal ein genereller Indikator, ja? Die Stufe sagt mir nichts über den Einzelhang. Und Stufe 3 hat es ja schon noch relativ oft, ja? Das ist nichts Seltenes.
Welche Faktoren beeinflussen denn überhaupt die Entstehung von Lawinen? Also was braucht es, damit Lawinen entstehen können?
Als erstes braucht es einmal Schnee, ja, das ist das Allerwichtigste. Ohne Schnee haben wir keine Lawinen. Es reicht schon, ich weiß nicht, 10, 20, 30 Zentimeter, da kann schon theoretisch eine Lawine abgehen. Dann brauchen wir die Hangneigung dazu. Also unter 30 Grad gehen im Allgemeinen keine trockenen Lawinen ab. Nasse Lawinen können bei geringerer Hangneigung schon abgehen, weil das Wasser schmiert, also das senkt die Reibung, das schmiert ein bisschen, so wie das Öl bei der Radkette die Radkette schmiert. Genauso schmiert das Wasser die Schicht zwischen dem Schnee und dem Boden zum Beispiel. Aber prinzipiell für trockene Schneebrettlawinen, das sind die wichtigsten auch für uns, für die Tourengeher und Tourengeherinnen, brauchen wir Schnee und eine Hangneigung von 30 Grad oder mehr. Und dann für die Schneebrettlawinen brauchen wir noch eine Schichtung. Wir brauchen eben diese schwache Schicht, den Zucker im Butterbrot und oben etwas Zusammenhängendes, eine gebundene Schicht. Ohne diese gebundene Schicht kann sich nämlich der Bruch nicht ausbreiten. Und dann gibt es halt verschiedene Arten, wie diese Schichten entstehen können. Wenn wir eine sehr dünne Schneedecke haben, was eben jetzt der Fall ist, dann haben wir sehr große Temperaturunterschiede zwischen unten und oben. Und bei diesen Temperaturunterschieden wandeln sich die Schneekristalle in der Schneedecke so um, dass diese Schwachschicht entstehen kann, diese Zuckerschicht im Butterbrot. Der Wind, der kommt jetzt wieder von der anderen Richtung. Der Wind macht relativ schnell ein zusammenhängendes Brett. Wenn es nur leicht, ohne Wind, fluffig schneit, dann braucht es ein paar Tage, bis der Schnee fest genug ist, dass wir ein Brett haben. Der Wind macht das schneller zum Beispiel. Der presst den Schnee, der fällt an, der pappt den an. Der macht gleich eine relativ feste, zusammenhängende Neuschneeschicht, was ohne Wind nicht ist.
Und macht es auch einen Unterschied, wie warm es ist?
Temperatur spielt schon eine Rolle. Wenn es kalt ist, kann sich der Schnee, braucht er länger, bis der sich bindet. Andererseits, wenn es kalt ist, haben wir größere Temperaturunterschiede zwischen Boden und Schneeoberfläche, weil der Boden, außer wenn Permafrost, sonst hat der Boden meistens 0 Grad und die Schneeoberfläche ist halt so kalt, wie es kalt ist, ja.
Und Stichwort Permafrost, welche Rolle spielt denn die Klimakrise bei der Entstehung von Lawinen?
Also die Klimaerwärmung im Allgemeinen führt natürlich dazu, dass die Dauer der Schneebedeckung kürzer wird. Ja? Also der Schnee kommt später im Jahr und die Schneeschmelze beginnt früher. Und der Schnee zieht sich auch mehr zurück in höhere Lagen. Das heißt, eben, wir haben Lawinen im Allgemeinen in einem kürzeren Zeitraum und weiter oben. Was wir schon nicht ganz ausschließen können, sind eventuelle Großschneefallereignisse, bedingt durch die wärmere Luft. Also vom Mittelmeer kommt die Feuchtigkeit, die wärmere Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen, dann kann es mehr Großschneeereignisse geben. Ganz genau ist das noch nicht erforscht. Ja? Was wir schon sagen können im Allgemeinen, es schneit später, abert früher aus und der Schnee zieht sich in höhere Lagen zurück im Allgemeinen.
Das heißt, könnte man allgemein sagen, dass die Klimakrise Lawinen ungefährlicher macht?
Im Allgemeinen schon, mit Ausnahme zu potenziellen Großschneefallereignissen. Ob das jetzt Klimawandel getrieben ist oder nicht, das kann man bei einem Einzelereignis immer schwer sagen. Ja? Und natürlich noch einmal zurück, also wenn es wenig Schnee hat, wird es weniger Lawinen geben für den Siedlungsraum. Ja? Diese Schichtenkombination von gefährlicher Schichtung, die kann es ja auch bei wenig Schnee geben für Tourengeherinnen und Tourengeher, wie wir zum Beispiel in diesem heurigen Winter sehen.
Wenn wir jetzt darüber sprechen, habe ich den Eindruck, dass Lawinen meistens von Menschen ausgelöst werden. Stimmt das so?
Die Lawinen, wo wirklich Menschen in die Lawine kommen, ja klar. Ich weiß nicht die genaue Zahl, aber ich glaube ungefähr 95% der Menschen, die verschüttet werden, lösen ihre Lawine selber aus. Oder halt einer aus der Gruppe.
Ingrid, wie kann man sich die Arbeit einer Lawinenforscherin vorstellen? Mit welchen Fragestellungen beschäftigst du dich aktuell?
Aktuell beschäftigen wir uns mit dem Messen von Feuchte und Temperaturen, Bewegungen in der Schneedecke, um eben Gleitschneelawinen vorherzusagen, die gehen von alleine ab. Deshalb ist die Vorhersage so wichtig, weil wenn die über einer Straße irgendwann abgehen, da muss man wissen, sperre die Straße, sperre sie nicht, aber ich kann sie nicht prophylaktisch Stunden, Tage lang sperren.
Und wo können dann diese Gleitschneelawinen entstehen?
Die entstehen bei glatten, feuchtem Untergrund, also geneigte Felsplatten oder Wiesen. Und die entstehen, wenn die gesamte Schneedecke ihre Haftung verliert, aufgrund von Wasser zwischen Schneedecke und Boden und dann runterrutscht. Also man kann sich das so vorstellen, wie wenn man, ja, wie wenn man zwei Metallplatten hat und man gießt Öl zwischen die und irgendwann verlieren die Reibung und die obere Metallplatte fängt rutschen an.
Und du hast jetzt gesagt, ihr versucht herauszufinden, wie man die besser vorhersagen kann.
Ja, genau.
Wie genau macht ihr das?
Wir haben Sensoren entwickelt, so kleine Würfel, die die Temperatur und Feuchte messen. Die bringen wir aus in halt Anrissgebiete von Gleitschneelawinen, messen dort die Temperatur und die Feuchte und auch die Bewegung von diesen Würfeln. Und so können wir so ein bisschen besser eingrenzen, okay, jetzt wird es sehr feucht, jetzt bewegt sich was. Und wenn drunter eine Straße oder eben eine Schiene ist, dann kann man sagen, okay, man sperrt das vorsorglich.
Das heißt, ihr entwickelt da diese Sensoren und testet die dann.
Genau.
Und wir haben ja vorhin schon gehört, dass Lawinen zwar ein Naturphänomen sind, aber meistens von Menschen ausgelöst werden. Beschäftigst du dich in deiner Arbeit auch mit menschlichem Verhalten oder vor allem mit den physikalischen Bedingungen?
Also ursprünglich bin ich Physikerin und habe begonnen meine Arbeit als Forscherin mit den physikalischen Bedingungen. Unser Forschungsgebiet wird jetzt immer mehr auch von Verhaltensforschern und Forscherinnen besucht. Und natürlich arbeite ich jetzt auch mit denen zusammen, indem wir Unfalldaten analysieren. Das erfordert jedoch natürlich die Zusammenarbeit mit Verhaltensforschern, die eben die psychologische und die menschliche Seite, die dafür besser ausgebildet sind als wir.
Und gibt es da aktuelle Forschungsprojekte?
Wir haben tatsächlich aktuelle Forschungsprojekte in der polnischen Tatra, wo wir einmalig Zahlen haben, wie viele Tourengeherinnen und Tourengeher wirklich in ein Gebiet gehen und uns anschauen, wann gehen sie überhaupt, wie sehr spielt die Lawinenwarnstufe eine Rolle an deren Entscheidungen überhaupt auf Tour zu gehen und wie viele Unfälle passieren.
Und an der BOKU gibt es ein sogenanntes Kältelabor, wo ihr Versuche macht und auch selbst Schnee herstellen könnt. Vor meinem inneren Auge sehe ich jetzt so ein schneebedecktes Labor und dich im Skianzug. Ich nehme an, das ist nicht wirklich so. Kannst du mal erzählen, wie dieses Kältelabor aussieht?
Also tatsächlich, der Skianzug ist ein bisschen zu wenig gegriffen. Ich habe tatsächlich so einen arktischen Daunenanzug an. Weil es im Kältelabor hat es minus 17 Grad und man bewegt sich im Labor ja viel weniger als beim Skifahren. Ja? Also wenn man da wirklich lang steht, braucht man schon so ein fettes Daunending mit Mundschutz und alles. Ja? Unsere Schneemaschine produziert Neuschnee und tatsächlich ist die dann mit so einem weißen Gase, nicht Leintuch, aber sowas Großem bedeckt, weil sonst wäre tatsächlich das ganze Labor voll Schnee, wenn sie läuft. Und das wollen wir schon nicht. Ja? Wir wollen, dass der Schnee, der produziert wird, gezielt dann in einem Behälter runterfällt und nicht das ganze Labor bedeckt. Ja?
Und was macht ihr dann mit diesem Schnee?
Momentan machen wir so kleine Schneeproben draus, so kleine Zylinder und tun mit Kollegen von der TU Wien mit einem Laser hineinfahren, um dann schauen, ob man aufgrund der Schmelzrate vom Laser, also der Laser fährt rein und schmilzt diesen Schnee und ob man da so die Dichte bestimmen kann vor dem Schnee. Das ist natürlich interessant, wenn man nachher in die Arktis fährt und so, man kann einfach einen Laser auf die Oberfläche stellen und hat dann praktisch ein Dichteprofil nach unten.
Also man möchte herausfinden, wie dicht dieser Schnee dann ist.
Genau. Okay. Man möchte es messen, ohne dass man runtergraben muss und Proben nehmen, sondern einfach, indem man Laser an die Oberfläche stellt.
Und ist das vielversprechend?
Bis jetzt sind wir mal zuversichtlich, dass das funktionieren wird, ja.
Und welche Experimente macht ihr da sonst noch im Kältelabor?
Also wir haben auch schon so Belastungsversuche von Schneeproben gemacht, also wo wir eben so Sandwiches gebaut haben mit Schwachschichten und Eiskrusten und uns geschaut haben, wie brechen die, bei welcher Geschwindigkeit brechen die schnell oder langsamer, wenn der Schnee so und so ist. Also solche Versuche haben wir auch schon gemacht, ja.
Und diese Schneemaschine stellt quasi echten Schnee her.
Die stellt echten Schnee her, ja. Allerdings, weil auch gefragt wird, natürlich eher in homöopathischen Mengen, ja. Also nicht für Beschneiung von Pisten geeignet, ja.
Und du arbeitest nicht nur im Labor, sondern auch in den Bergen selbst. Was genau machst du dort? Also wie sieht die Feldforschung im Lawinenbereich aus?
Also jetzt konkret zum Beispiel letzte Woche haben wir diese Sensoren, von denen ich vorher erzählt habe, diese Würfel, die Temperatur und Feuchte messen, eingegraben und parallel noch Messungen mit anderen Geräten gemacht, um einmal zu schauen, wie genau sind die Messungen, ja. Und wie lang braucht es, wenn es zum Beispiel, wenn wir Wasser oben zuführen auf die Schneedecke, wie lang braucht es, bis die Sensoren das detektieren, also so Referenzmessungen haben wir da gemacht.
Kurz zur Erklärung, eine Referenzmessung ist ein Vergleichstest, bei dem ein Messwert mit einem sicheren, bekannten Wert verglichen wird. Mit Referenzmessungen überprüft man, ob ein Messgerät oder eine Methode überhaupt funktioniert. Das heißt, ihr grabt dann diese Sensoren im Schnee ein und nehmt da die Daten auf, oder?
Mhm, genau.
Okay, und wie kann man sich vielleicht sonst noch eure Arbeit im Schnee vorstellen?
Kalt und materialintensiv. Ja, also je nachdem, was man misst, hat man meistens einen großen Rucksack mit viel Messgeräten mit. Dann geht man irgendwo hin, wo man halt ein Schneeprofil, also wir graben dann rein in den Boden und nehmen prinzipiell meistens einmal ein ganzes Schneeprofil auf, schauen, was sind die Dichten, welche Kornformen haben wir, welche Struktur hat die Schneedecke. Und dann machen wir je nach konkreter Forschungsfrage verschiedene Messungen in dieser Schneedecke. Wir stehen dann in dem Loch und sehen dann das Profil, die ganzen Schichten. Und das ist konkret kalt und zeitintensiv, ja.
Und es gibt auch Lehrveranstaltungen an der BOKU, wo ihr mit Studierenden ins Feld geht, also in die Berge. Was genau lernen die Studierenden dort?
Prinzipiell lernen die Studierenden erstens einmal, wie man Feldforschung betreibt, ja, welche Vorbereitungen braucht es, welche Nachbereitungen, wie verhält man sich. Das Wichtigste ist immer die eigene Sicherheit. Dann eben, also was interessiert uns, wo müssen wir überhaupt hingehen, wie kommen wir sicher dorthin, wie machen wir sicher unsere Messungen, wie kommen wir sicher zurück. Was haben wir überhaupt für Daten aufgenommen? Wie schreiben wir die auf? Wie analysieren wir die? Wie digitalisieren wir die? Wie machen wir überhaupt den Check, ob die sinnvoll sind? Solche Sachen lernen die Studierenden.
Und um was für Daten geht es da?
Was immer wir messen, Zeit, Temperatur, Strahlung, Dichte, also alle diese Daten, das wären natürlich relativ schnell große Datenmengen, ja.
Und was ist das Ziel der Forschung im Bereich Lawinen? Geht es da hauptsächlich darum, die Gefahr für Menschen zu minimieren? Oder was würdest du sagen, ist so das Kernziel deiner oder eurer Forschung?
Das Ziel ist also zu verstehen, wie und wann und warum Lawinen abgehen. Und durch dieses Verständnis kann man natürlich auch die Gefahr für Menschen minimieren.
Und welche Entwicklungen beobachtest du im Bereich Lawinen in den letzten Jahren?
Eben, dass die Forschung, die hat begonnen, einmal wirklich physikalisch zu verstehen, wie ist der Schnee, wie ist die physikalische Struktur und so weiter. Ich habe das Gefühl, das ist mittlerweile schon relativ gut verstanden. Und jetzt entwickelt sich die Forschung mehr in Richtung Verhaltensforschung, so in die Richtung, wir wissen es eh schon sehr gut und trotzdem passieren Unfälle. Was liegt ist da dahinter? Was ist da für menschliches Verhalten dahinter? Das ist tatsächlich auch sehr interessant, ja.
Das heißt, es entwickelt sich mehr in eine Zusammenarbeit zwischen Sozialwissenschaft und Naturwissenschaft.
Mhm, genau, ja.
Warum faszinieren dich persönlich Lawinen?
Ich bin prinzipiell Physikerin und mich interessieren die Prozesse in der Natur generell. Und warum ich genau bei den Lawinen gelandet bin, das war wahrscheinlich auch Zufall. Mir gefällt halt diese physikalische Herangehensweise. Ja, einmal eine Fragestellung überlegen, wie löse die Daten aufnehmen, diese analysieren. Passt die zu der Fragestellung? Passt es zusammen? Ist irgendwas Neues, was überraschend rauskommt? Das ist das, was mir gefällt und fasziniert.
Gibt es zum Schluss noch einen spannenden Fakt über Lawinen, den du teilen möchtest?
Ja, spannender Fakt über Lawinen, den viele Leute nicht wissen. Also für Schneesportlerinnen und Schneesportler im freien Gelände kann auch wenig Schnee schon gefährlich sein. Dann die meisten, die in eine Lawine kommen, lösen ja Lawine selber aus. Ich meine, das ist, glaube ich, allgemein schon ein bisschen bekannt, aber das ist vielleicht noch wichtig. Genau, und Ausbildung schützt tatsächlich, ja, kann ich nur mitgeben.
Das war Ingrid Reiweger vom Institut für Alpine Sicherheit der BOKU. Falls ihr sehen wollt, wie Ingrid mit der Schaufel in den Bergen oder mit Moonboots und Daunenanzug im Kältelabor arbeitet, schaut doch mal bei Instagram vorbei.
Wissenschaftsradio. Wissenschaft einfach erklärt. Am Dienstag ab 10. Alle Infos auf radio-radieschen.at.